Herzlich willkommen zur ersten Folge von Next. Mein Name ist Stefan Petro und ich arbeite im Bereich KI-Entwicklung und Kommunikation bei A3 Deutschland. Für alle, die uns nicht kennen, A3 ist ein Ingenieurunternehmen in den Bereichen Infrastruktur, Industrie, Energie und Management Consulting und hat einen besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit. Naja, oder man könnte sagen, wir sind ein großes Team aus ziemlich unterschiedlichen Menschen, die professionell über Zukunft nachdenken. Also über die Zukunft des Bahnverkehrs, über eine resiliente Infrastruktur, über nachhaltiges Bauen. Und wir arbeiten dran, diese Zukunft ein kleines Stück realer zu machen. Und damit zu der Frage, was dieser Podcast eigentlich soll. Wir wollen euch mitnehmen in unsere Welt und euch einladen, mit uns hinter die Kulissen der Verkehrs- und Energiewende zu schauen. Wir wollen euch zum Beispiel zeigen, was es bedeutet, komplexe Bauprojekte in allen Details digital zu simulieren und warum man das macht. Und vor allem wollen wir die Menschen hinter den Projekten zu Wort kommen lassen. Und damit fangen wir an. Mein Aufhänger für die erste Folge ist der Internationale Frauentag am 8. März. Den gibt es übrigens schon seit 1921. Es ist ja so, Ingenieurberufe, wie wir sie bei A3 häufig vorfinden, die haben, vorsichtig gesagt, nicht den allerbesten Ruf, was Gleichberechtigung betrifft. Und die Bauwirtschaft schon gar nicht. Gleichzeitig fehlen überall Fachkräfte und man fragt sich ja schon, ob man nicht mehr tun könnte, um unsere Branche für möglichst viele Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrer kulturellen Identität attraktiv zu machen. Oder passiert das vielleicht schon längst und wir leiden lediglich unter dem demografischen Wandel und unter einem Bildungssystem, das vielleicht naturwissenschaftliche und technische Fähigkeiten nicht gut genug vermittelt? Das waren so die Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich nach einer Gesprächspartnerin suchte für unser heutiges Interview. Und eigentlich war mir auch ziemlich schnell klar, wen ich fragen wollte. Und damit geht's los. Viel Spaß bei unserer ersten Folge von Next. Wer bist du und was machst du eigentlich?
Also, ich heiße Juliane Kepler, bin fast 30, noch nicht, und arbeite jetzt seit gut 3 Jahren bei A3 als Bauingenieurin, als Projektingenieurin formal und vor allen Dingen im Bereich konstruktiver Ingenieurbau. Das überschneidet sich immer ein bisschen mit den Verkehrsanlagen, insofern ist das so ein bunter Mix. Angefangen habe ich eigentlich so aus der tragwerksplanerischen Richtung, interessiere mich aber eben auch sehr für ja, irgendwie neue Technologien. Ganz ehrlich, das bleibt im Projektalltag doch leider immer sehr auf der Strecke. Ist aber was ich eben wirklich gerne mache und deswegen geht da auch da manchmal noch mehr Zeit für drauf, die man einfach so drumherum ein bisschen rumprobiert und guckt, was geht und was geht nicht. Mal gucken, wo es hinführt.
Ja, jetzt sitzt man ja selten wahrscheinlich in der Schule irgendwie 10. Klasse, 11. Klasse und sagt, ja, also mein Berufstraum ist Tragwerksplanerin.
Das ist richtig, ja. Ich glaube, das muss man vielleicht ein bisschen anders sehen. Ich habe einige Freunde aus dem Studium, wo die Eltern, meistens der Vater, Bauingenieur ist. Da ist es, glaube ich, was anderes. Da ist es so, naja, da kriegt man das irgendwie mit und es ist ein spannender Beruf, also sehe ich jetzt ja auch. Da ist es vielleicht ein bisschen anders, dass sie das schon relativ früh wissen. Bei mir in der Familie gibt es da keinen Hintergrund. Deswegen kam diese Entscheidung auch relativ spät.
Hast du erst was anderes versucht?
Ja, ich habe tatsächlich angefangen, Biophysik zu studieren, weil ich eigentlich über eben viel Sport, den ich schon immer gemacht habe, irgendwie mehr so mich in der Richtung Medizin, aber nicht so als Mediziner gesehen habe, sondern mehr auf der Forschungsseite und habe dann Biophysik angefangen zu studieren und habe gemerkt, das ist mir alles viel zu theoretisch. Ich brauche was Handfestes. Und dann habe ich eine Kehrtwende gemacht.
Wie war der Frauenanteil in dem Studiengang?
Wir waren die ersten Semester ziemlich gemischt mit den Umweltingenieuren und die haben unsere Frauenquote schön rausgerissen. Also ich glaube, in dem gesamten Fachbereich, der eben Bau- und Umweltingenieure und Ingenieurinnen beinhaltet, war es, glaube ich, fast 50-50. Und wenn man dann nur die Bauingenieure betrachtet hat, dann war man irgendwo bei 20-30%, was aber im Vergleich zu früher auch schon eine ganz schöne Menge ist und auch im Vergleich zu anderen Ingenieurswissenschaften. Also Elektrotechniker, da hat man dann doch noch deutlich weniger Frauen, Maschinenbau ähnlich. Also ich glaube, da ist es im Bauingenieurwesen schon immer, wird es schon immer mehr.
Jetzt hat man ja so Klischees im Kopf, da gibt es vielleicht Widerstände unter der Professorenschaft oder es ist irgendwie schwer, man muss sich da durchboxen. Hast du das noch erlebt, so in den 2010er Jahren?
Ja, also wir hatten eigentlich nur Professoren, also Männer. Insofern, ja, diese Männerdomäne, die gibt's noch. Also in der Uni, muss ich sagen, würde ich jetzt nicht behaupten wollen, dass da irgendwie ein Unterschied gemacht wurde. Gerade von den Professoren. An der Uni hat man so wenig Kontakt wirklich mit dem Professor selbst, sondern das läuft irgendwie alles über wissenschaftliche Mitarbeiter, die dann ja irgendwie nur unwesentlich viel älter sind als man selbst. Da war das jetzt eigentlich nie so ein Thema. Eher dann in den Praktika, die ich gemacht habe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welches Praktikum das war, aber eins habe ich auf der Baustelle gemacht, was auch von der Uni so ein bisschen gefordert war, dass man eben vor der Bachelorarbeit ein Praktikum mal, ein baupraktisches Praktikum macht, um mal so ein bisschen auch Einblick zu kriegen. Das wurde zwar alles aufgeweicht, aber ich habe mir gedacht, naja, es wird schon was dran sein, ist irgendwie doch recht sinnvoll. Ja, und das ist Baustelle. Also, und mein erster Tag, das werde ich nicht vergessen, der Rohbau war schon recht weit, das war ein Hochbauprojekt. Und ich lief an der Baustelle entlang, also ich musste quasi, um zum Eingang zu kommen, einmal die komplette Baustelle entlang laufen und da wurde gepfiffen und gejohlt und dann bin ich abgebogen und dann haben die blöd geguckt. Oh, die gehört zu uns. Also das ist dann halt schon einfach ein ganz anderes Pflaster. Das war schon ein Schlüsselerlebnis und das war auch ein Schlüsselerlebnis zu sagen, ich weiß jetzt, was ich nicht machen will in Zukunft. Also ich würde mich wundern, wenn ich irgendwann in den nächsten Jahren als Bauleiter tätig bin, dann hat sich irgendwas ganz stark verändert.
Hattest du irgendwann mal Second Thoughts im Studium, dass du gedacht hast, vielleicht nach Biophysik ist Bauingenieurwesen sozusagen das Nächste, was ich eher nicht machen will?
Also ich glaube, was ein ganz großer Unterschied war, dass ich bei dem Biophysikstudium das eben so relativ im Alleingang versucht habe. Und in Darmstadt an der Uni sehr schnell mir meine Lerngruppen so zusammengesucht habe. Und wir sehr schnell irgendwie auch dann eine WG gegründet haben, in der wir zusammen gewohnt haben, wo eben dann wir alle dasselbe studiert haben und dieselben Probleme hatten. Und wenn man dann so an seine Grenzen gestoßen ist oder halt irgendwie bei einer Hausübung für, was weiß ich, Mathe oder technische Mechanik irgendwie gedacht hat, huh, ich weiß gar nicht mehr weiter, hatte man irgendwie die Leute, mit denen man drüber sprechen kann und dann merkt man recht schnell, naja, es geht irgendwie allen so.
Härteste Prüfung im Studium?
Boah, puh, härteste Prüfung. Spontan würde ich sagen Spannbeton, aber wahrscheinlich würde das jeder sagen, weil das irgendwie was ist, was, glaube ich, sehr wenige Menschen wirklich verstanden haben, wenn sie die Prüfung schreiben. Letztendlich ist es bei jeder Prüfung so, dass man ein Jahr später sagt, Mensch, die würde ich gerne nochmal schreiben, weil jetzt habe ich es wirklich verstanden. Aber die härteste Prüfung. Im Bachelor wüsste ich es jetzt nicht, würde ich sagen, die waren eigentlich alle irgendwo dann okay.
Im das Master ist interessant, dann, ne? Es wird erst nach hinten dann schwieriger, weil es gibt ja so Studiengänge, da ist sozusagen, sind die großen Hürden am Anfang.
Doch, ne? Das glaube ich schon auch, das ist so, also so ist es aufgebaut. Ne? Wir haben mit 600 Leuten angefangen zu studieren und nach einem Jahr oder anderthalb waren es noch 150. Also da wird schon ordentlich gesiebt, aber letztendlich macht es halt schon einen Unterschied, ob du ein 1er-Abi hast oder ein 3er-Abi, ob du im Mathe-LK warst oder im Mathe-Grundkurs irgendwie gerade auf einer Pobacke durchgerutscht bist. Das macht halt schon einen großen Unterschied, wenn du da anfängst. Also gerade die ersten Semester waren halt Mathe, Physik, Chemie, technische Mechanik. Das waren dann schon so Dinger, wo eben Leute, die vielleicht dachten, Bauingenieurwesen ist irgendwie ein guter Job, das mache ich mal, die dann aber relativ schnell merken, naja, eigentlich kann ich weder wirklich gut Mathe, noch habe ich irgendwie ein Vorstellungsvermögen dafür. Und dann war da auch recht schnell für viele Schluss. Das Problem hatte ich nicht und deswegen fand ich den Anfang entspannt. Und dann wurde es eben hinten raus, wo man sich dann spezialisiert und dann ja wirklich, wirklich eigentlich in die sehr interessanten Themen des Bauingenieurwesens reinkommt. Also eben gerade auch diese ganzen statischen Themen, also oder eben nicht nur statischen Themen, sondern diese ganze tragwerksplanerischen Themen. Also ob das jetzt Dynamik ist oder eben irgendwelche Differentialgleichungssysteme, die man dann löst, was man im Berufsleben natürlich ganz anders noch den Kontakt mit hat. Aber in der Uni musste da halt durch, um es einmal zumindest halbwegs verstanden zu haben, was da theoretisch hintersteckt, was wir hier machen.
Kannst du diese Faszination für Differentialgleichungssysteme irgendwie begreiflich machen? Also ich könnte mir vorstellen, die meisten sagen, das ist ja gerade der absolute Horror, sich damit beschäftigen zu müssen. Mhm. Warum hat dich das fasziniert?
Das ist eine gute Frage. Ich finde das ganz spannend, irgendwas zu machen, wo man ja irgendwie vorher das so ungreifbar ist und dann irgendwann wird es eben immer greifbarer und man versteht, was man da tut. Ich glaube, das ist einfach die Faszination, das erstmal so unwissend zu sein und dann vor so einer Riesenaufgabe zu stehen und eine Stunde später hast du es gelöst. Und am Ende sagen zu können, boah, habe ich hingekriegt. Ich glaube, das ist alles. Mehr ist es gar nicht, einfach nur so stumpf. Ja.
Jetzt bist du dann fertig. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr warst du fertig mit dem Studium?
2020, also ja. Direkt mit Corona-Lockdown habe ich mir gedacht.
Super.
Ich mach jetzt mal die Tür hier zu.
Im wahrsten Sinne.
Genau, im wahrsten Sinne. War ein blöder Zeitpunkt. Hätte ich mir anders vorgestellt. Aber ich glaube, das hat jeden auf den blöden Fuß erwischt.
Gab es was, was dich überrascht hat, so beim Einstieg ins Arbeitsleben?
Ja, wie viel Zeit das doch ist, die man hier im Büro verbringt. Ja. Und wie luxuriös man doch vorher gelebt hat, wie frei. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass man hier diese Zeit nicht irgendwie auch sich frei einteilen kann. Aber es ist eben doch einfach nochmal ein ganz großer Unterschied. Und es ist auf eine ganz andere Art und Weise am Anfang anstrengend gewesen, dass ich eben abends nach Hause gekommen bin. Und anders, als ich das vorher gewohnt war, ich bin abends aus der Uni nach Hause gekommen und habe dann noch meine 2 Stunden Sport gemacht, abends nach Hause gekommen bin und mich auf die Couch gelegt habe und von da nicht mehr weggekommen bin. Das hat mich schon... Naja, überrascht irgendwie. Klar kann man sich das vorher überlegen, aber ich habe immer gedacht, nee, bei mir wird das anders. War nicht so. Hat nicht geklappt.
Wo würdest du sagen, hat dich das Studium vielleicht nicht so vorbereitet oder was musstest du dir komplett neu aneignen?
Also generell gesprochen ist so ein Studium an einer technischen Uni, würde ich jetzt mal verallgemeinern, eben sehr theoretisch. Das heißt, hätte ich nicht vorher schon irgendwo anders gearbeitet und Praktika gemacht, dann hätte ich weder ein Zeichenprogramm bedienen können, noch so ein Rechenprogramm bedienen können. So klar weiß ich irgendwie, was eine Statik ist und was ich da rechnen muss, aber wie ich das jetzt in dieses Programm reinkriege, keine Ahnung. Und eine Überschlagsrechnung kann man von mir aus mit der Hand oder mit Excel machen, aber wenn es dann ins Eingemachte geht, steht man da und muss eben diese Tools benutzen. Oder eine Handskizze kann man für kleine Sachen machen, aber einen richtigen Plan kriege ich da nicht mehr raus. Aus den Zeiten sind wir ja raus. Da muss irgendwie schon der Computer her. Und das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Und dann eben dieses ganze Richtlinienwesen. Dann ein anderer Punkt, was man eben auch in der Uni selten bis nie irgendwie richtig macht, sich selber so Portionen zu bauen quasi. Also du kriegst eine Aufgabe hier, also im Job eine vollumfängliche Aufgabe und selber zu verstehen, von welcher Seite gehe ich daran und irgendwie in welche Portion kann ich mir das aufteilen, wie kann ich das vielleicht runterbrechen, vereinfachen, dass es überhaupt berechenbar ist. Und in der Uni kriegst du halt immer schon direkt dein Einfeld-, Zweifeld-, Dreifeld-System und die Lasten stehen vielleicht in einem Text, aber eigentlich ist es auch nur noch irgendwie ein bisschen... Ja, eigentlich auch schon alles vorbereitet, dass man genau weiß, was man irgendwie eigentlich rechnen soll. Und hier muss man sich das natürlich selber überlegen. Und das ist dann schon auch am Anfang erstmal eine Herausforderung, sich zu überlegen, was ist das statische System, was sind eigentlich meine Randbedingungen, so, was muss ich eigentlich betrachten, so die ganzen Themen.
Jetzt bin ich ja Geisteswissenschaftler und bei uns ist das ja so, man redet über ein Thema, alle haben unterschiedliche Meinungen, es bleibt irgendwie unscharf und alle haben sich mal geäußert und man geht auseinander. Also sage ich jetzt mal so ein bisschen vereinfacht, wenn mich natürlich Leute dafür schlagen. Also es ist im Prinzip egal. Bei dir ist es so, es sollte ja stimmen, ne, was du tust.
Ja.
Wie ist das eigentlich, wie fühlt sich das an, wenn du... etwas fertig hast, ein Projekt, und dann wirklich sagen musst, das stimmt jetzt einfach auch, weil du ja weißt, es funktioniert sonst auch nicht. Also es ist ja auch gefährlich, wenn
das ist richtig,
wenn du dich verrechnest.
Das ist richtig. Vor allen Dingen muss man auch nochmal differenzieren. Ja, es gibt richtig und falsch, aber es gibt vor allen Dingen auch vollständig und unvollständig. Also es kann ja alles richtig sein, was ich gemacht habe, aber ich habe vielleicht irgendwas einfach vergessen. Und oder nicht im vollen Umfang irgendwie mit betrachtet. Und das ist, glaube ich, eher das, was ich am Anfang durchaus irgendwie erschreckend fand. Weil wenn man als Werkstudent arbeitet, dann ist man sich doch immer noch sehr sicher, da guckt noch mal einer drauf. Da ist noch mal einer in der nächsten Instanz, der sich damit beschäftigt oder der da irgendwie einen Überblick drüber hat und am Ende irgendwie das Ganze weitergibt. Und nicht einfach nur, naja, ich habe das jetzt gerechnet und ich sage, das stimmt. Was hier, finde ich, sehr, sehr gut ist, wir reden alle sehr viel miteinander und diskutieren auch sehr offen darüber, was wir da eigentlich machen. Also es ist eben nicht, wie das vielleicht in anderen Firmen üblich ist, dass man eine Aufgabe kriegt, eben auch wieder jetzt so portionsmäßig gedacht, so hier ist deine Aufgabe, mach die bitte in dieser Woche fertig. Und wenn die fertig ist, kommt da ein Stempel drauf und wird abgeheftet. Sondern wir versuchen eben schon in Teams zusammenzuarbeiten, dass wir uns gar nicht, also natürlich irgendwie aufteilen, es macht nicht jeder alles, aber dass es eben ein gemeinsamer Prozess ist, dass man gemeinsam diskutiert, was habe ich da jetzt gerechnet, warum habe ich diese Ansätze gemacht, sind diese Ansätze schlüssig, dann kommt vielleicht eben auch mal einer und sagt, sag mal, hast du mal daran gedacht oder das würde ich vielleicht irgendwie anders sehen. Deswegen ist es nie so dieses, ich habe in meinem stillen Kämmerlein irgendwas gerechnet und muss jetzt einfach ich als Person sagen, ja, das stimmt. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, ist von der Arbeitsweise sehr angenehm und das ist, denke ich, auch was, wo man wahnsinnig viel lernt, gerade eben in den jungen Berufsjahren irgendwie, um voranzukommen, um eben nicht die Gefahr zu laufen, dass man irgendwas macht. Das wird dann am Ende rausgeschickt und spätestens der Prüfer kommt dann und sagt, sagen Sie mal, da fehlt ja die Hälfte. Oder, was weiß ich, da haben Sie sich ja wahnsinnig verrechnet. Also das ist, denke ich, schon wichtig. Klar gibt es irgendwie immer, also sollte es immer ein Vier-Augen-Prinzip geben, aber ich glaube, so wie wir das hier handhaben, dass wir da wirklich drüber reden, eben auch mit erfahreneren Kollegen drüber reden, aber eben auch also in alle Richtungen eigentlich miteinander reden, uns auch mal eben was anhören können, wo wir vielleicht jetzt gar nicht involviert sind, sondern eben einfach mal kriegst irgendwie ein Gespräch mit und diskutierst eben mal mit, weil man kann sich ja zu allem eine Meinung bilden, auch wenn man vielleicht das Projekt jetzt nicht bis ins letzte Detail kennt und dass man da eben dann dadurch sehr, sehr viel Erfahrung sammelt und eben, ja, dadurch dann auch weiß, das war jetzt nicht nur ich, die gesagt hat, das stimmt, sondern das haben wir gemeinsam so diskutiert, dass wir jetzt uns alle einig sind, dass das Hand und Fuß hat, was hier rauskommt als Ergebnis.
Jetzt kommt die Frage, die ich dir eigentlich hätte schon viel früher stellen sollen, aber vielleicht schneiden wir das ja dann um. Tragwerksplanung. Was macht die Tragwerksplanung und was macht sie nicht? Also wie grenzt man das ab von anderen Bereichen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und hättest du mich das vor 3 Jahren gefragt, hätte ich das wahrscheinlich auch sehr konkret beantwortet. Und mittlerweile würde ich sagen, das ist nicht mehr, es ist nicht eine klare Trennung. Und das liegt unter anderem eben auch daran, wie wir hier arbeiten, dass es eben nicht dieses, da gibt es einen, der rechnet, der wird in sein Zimmerchen gesetzt und gesagt, hier bitte rechne mal. Weil das wäre jetzt so, sage ich mal, die Standarddefinition von Tragwerksplanung. Du kriegst eine fertige Planung und du weißt im Prinzip nach, dass die Bauteildicken, dass die Bewehrungsmenge, dass ja, irgendwelche Abmessungen eben von diesem gesamten Bauteil, dass die passen. Oder eben auch andersrum, du sagst, okay, das ist die Planung. Und du findest heraus, na, das passt jetzt nicht, die Betonwand muss dicker sein oder das Stahlprofil braucht eine dickere Blechstärke, irgendwie sowas. Das wäre, denke ich mal, so die klare Definition. Das hieße, auf deine Frage antwortend, hieße das eben ganz klar, ein Nachweis, dass die Konstruktion, wie sie sich wer anders ausgedacht hat, passt.
Also ganz ähnlich wie Statik,
kann man sich das vorstellen? Genau, Tragwerksplanung ist im Prinzip die Statik des Objektes, was man geplant hat, genau. Ja. Also so wird es oft gehandhabt. Und ich würde sagen, hier ist es eben ein bisschen anders, dass Tragwerksplanung und eben die sogenannte Objektplanung ein bisschen fließender ineinander übergehen und dass eben ein Tragwerksplaner sich jetzt nicht nur darauf stürzt, was ein anderer sich überlegt hat, sondern dass das eben eher was ist, was man Hand in Hand macht. Also jemand, der ein guter Tragwerksplan oder als guter Tragwerksplaner arbeitet, macht sich auch selber die Gedanken, wie sollte die Konstruktion eigentlich aussehen. Also das ist dann eher so ein gemeinsamer Prozess wird, dass man eben nicht mehr so klar sagt, Tragwerksplanung ist nur die Statik, sondern Tragwerksplanung ist wirklich die Entwicklung einer Konstruktion von Detailanschlüssen, gerade jetzt im Stahlbau vielleicht dann auch noch mal deutlich mehr, weil man irgendwelche Schrauben, Schweißanschlüsse, sonst was nachweist und das eben mitentwickelt und nicht einfach nur rein diese Rechenmaschine ist, die irgendwas nachweist.
Das ist verrückt, Rechenmaschine ist ein total cooles Bild, weil das Wort Computer kommt ja davon, dass Menschen etwas berechnet haben. Und das waren ja übrigens Frauen in der Anfangszeit.
Lese ich gerade ein sehr gutes Buch. Fällt mir der Name nicht ein. Irgendwas Figures. Oh Gott, es wurde auch verfilmt. Hidden Figures. Hidden Figures heißt das Buch, genau. Wurde auch verfilmt, lief, glaube ich, eine Zeit lang auf Netflix. Ich weiß nicht, ob es das da noch ist, aber ist ja auch egal. Da geht es genau um diese Frauen, die während des Zweiten Weltkriegs in den USA als Rechenmaschinen in diesen Rechenzentren quasi saßen. Und
genau, es gibt eine schwarze Amerikanerin, die in der Obama-Zeit dann sozusagen die höchste zivile Auszeichnung der USA bekommen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie der Orden heißt. Die hat die Trajectories, also die, wie sagt man das auf Deutsch, weiß ich nicht.
Trajektorien.
Also jedenfalls die sozusagen genau die Flugbahnen für die Apollo-Mission.
Genau, genau. Darüber geht das auch in dem Buch. Das sind genau diese Damen, die da eben für die NASA gerechnet haben.
Und es gab wohl so einige dort, die gesagt haben, sie steigen nicht in diese Rakete, wenn die da nicht drüber geguckt hat.
Boah. Den Punkt will ich auch mal kommen.
Ja. Projekt-Highlights bis jetzt. Apollo-Mission war nicht dabei,
genau, noch nicht sowas ganz Verrücktes, was jetzt in den Schlagzeilen steht. Ist auch bisher noch nichts gebaut worden. Also leider dafür ist es noch nicht lang genug oder die Baubranche nicht schnell genug, wie auch immer man das jetzt formulieren möchte. Projekt-Highlights. Also ich muss sagen, bisher habe ich jetzt in sehr verschiedenen Projekten gearbeitet. Kleinere Projekte hier im Berliner Umland oder auch in Berlin noch tatsächlich selbst. Kleinere Brücken, Bauwerke von der Bahn, dann ein Personenbahnhof mit einer neuen Unterführung. Aber eben auch größere Projekte, also größere Brückenbauwerke, wo dann auf einmal auch eben aus einem eigentlich, also das Projekt nennt sich zwar irgendwie, hier soll ein Brückenbauwerk erneuert werden und letztendlich stellt sich raus, kann man gar nicht so singulär betrachten, da hängt jetzt noch ein Stück Strecke vorher und nachher mit dran und dann hat man auf einmal Stützwände in der Hand und irgendwie noch eine Brücke, die in halt eben eigentlich deutlich weiter vorne auf der Strecke liegt. Wo aus einem vermeintlich kleineren Projekt auf einmal ein großes Projekt wird. Dann habe ich aber auch hier jetzt schon in einem tatsächlichen Großprojekt mitgearbeitet, wo es eben wirklich um viele Kilometer Strecke geht, wo dann eben deutlich mehr Bauwerke sind. Als Highlight muss ich sagen, kann ich jetzt kein Projekt definieren, sondern eigentlich diese Vielfalt. Also für mich ist es wirklich die Vielfalt, ja, das macht es manchmal auch schwer, dass man irgendwie versucht, auf 5 Baustellen gleichzeitig zu arbeiten und irgendwie weiterzukommen und dann irgendwie sich erstmal wieder sammeln muss. Ach, warte mal, wo habe ich denn aufgehört letzte Woche? Andererseits macht das halt wahnsinnig interessant, dass man sich eben nicht jetzt spezialisiert auf, Brücken mit Stützweite 30 bis 40 Meter und das kann ich dann jetzt aus dem Ärmel schütteln, sondern dass es eben immer wieder neue Themen gibt, mit denen man sich beschäftigt und immer wieder neue Diskussionen gibt, wo man irgendwie sich einbringen kann, wo man sich weiterentwickelt, wo man wieder was Neues lernt und auch wenn es irgendwann vielleicht nicht mehr unbedingt neue Dinge sind, aber einfach regelmäßig sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, das würde ich als mein Highlight definieren.
Ja, jetzt hat ja der ganze Infrastrukturbau, gerade der Bahnbau in der Öffentlichkeit keinen so guten Ruf. Ne? Es dauert immer alles viel zu lange, es wird immer alles viel teurer, als man ursprünglich gedacht hat. Wie stellt sich das für dich aus, zumindest teilweise Innensicht, dar? Also würdest du sagen, das ist einfach so, weil kommt durch die Notwendigkeiten des Projekts. Man kann einfach nicht alles vorhersehen. Oder würdest du schon sagen, ja, die Branche könnte auch Dinge besser machen oder die Politik könnte Dinge besser machen? Wie siehst du das?
Mit Sicherheit ist das ist das beides richtig. Also es ist sowohl Themen, die eben aus den Projekten einfach sich so entwickeln, dass das nicht vorhersehbar ist, aber eben auch Themen, wo man natürlich Dinge besser machen kann. Das ist aber eben auch daran gebunden, dass man eben gerade jetzt für die Bahn auch oft einen sehr engen Zeitplan stricken muss, weil es sonst irgendwie politisch nicht abbildbar ist. Also wenn man jetzt rein aus der Baubrille gucken würde, würde man vielleicht sagen, naja, ich will hier jetzt eine Strecke umbauen, ausbauen. Na, dann mache ich die Strecke jetzt dicht und dann ist da jetzt irgendwie ein Jahr lang, fährt da kein Zug, da fährt nichts, da ist einfach zu. Unten drunter, wenn da irgendwie eine Straße gekreuzt wird, ja, die hat dann auch ein Problem. Das würde ja bei der Bevölkerung wahnsinnig Probleme hervorrufen. Das heißt, da wirst du weder irgendwie bei der Bahn offene Türen einrennen, noch bei irgendeinem Politiker, der das wiederum seinen Wählern irgendwie klar machen muss. Ja, übrigens, also hier ist jetzt mal ein Jahr lang richtig Problem. So. Das heißt, man versucht irgendwie immer natürlich in beide Richtungen das irgendwie zu optimieren. Das heißt, einerseits, ja, es muss irgendwie technologisch machbar sein, aber man versucht natürlich schon immer alles bis aufs Letzte zu optimieren, dass es halt so wenig Zeit wie möglich braucht. Naja, und dann kennen wir ja alle aus unserem Alltag, man plant irgendwas bis in die letzte Minute, da muss sich eine Sache ändern und schon geht nichts mehr auf. Naja, und so ist das dann natürlich auch, ne? Wenn das wirklich bis auf den letzten Tag ausgeknautscht ist, dann wird es halt irgendwann eng, wenn was schief geht. Und das ist einfach normal. Und das Thema Kosten, das würde ich jetzt aus der internen Brille tatsächlich ein bisschen anders bewerten. Ja, natürlich gibt es Bauprojekte, wo es einfach utopisch in die Höhe gegangen ist, wo man vielleicht jetzt nicht mehr das wegdiskutieren kann, dass das tatsächlich irgendwie Planungsfehler waren. Es ist aber oft eben auch einfach so, es wird ein Bauprojekt ausgeschrieben, da wird sich Gedanken drüber gemacht, was ist das, was wir als Ergebnis haben wollen. Und beispielsweise jetzt eben dieses Projekt in Hannover, wo wir eben eine vermeintlich singuläre Brücke betrachten. Aus dieser Brücke wird auf einmal ein Kilometer Strecke mit Stützwänden, mit irgendwelchen Straßenmaßnahmen, mit eben umliegenden Baumaßnahmen, die da dranhängen, wo natürlich dann das ganze Projekt sich um ein Vielfaches teurer wird, weil, also, macht ja auch irgendwie Sinn. Da wird ja auch dann mehr mitgemacht.
Es kommt jemand und sagt, er will eine Tür und dann kommt er mit der Tür und merkt, das Haus steht da nicht.
So ungefähr. Oder eben in die Wand, in die er die Tür einbauen wollte, geht das gar nicht, weil sonst fällt das Haus zusammen. Also, ne, also das sind ja einfach, das hängt irgendwie dann alles zusammen, dass man da das nicht so schwarz und weiß betrachten darf, denke ich. Und wiederum andersrum, also ich bin selber Bahnfahrerin, ich fahre gerne und viel Bahn oder versuche eigentlich alles, was irgendwie geht, mit der Bahn zu machen. Also ein Auto habe ich nicht und würde auch sagen, das würde ich in den nächsten Jahren nicht haben wollen. Natürlich nervt das, wenn man dann schon wieder eine Stunde zu spät irgendwo ist oder in der Bahn sitzt und gar nicht weiß, wann ich jetzt eigentlich ankomme, weil man wieder nichts gesagt kriegt. Das sind natürlich Themen, da rege ich mich auch drüber auf. Ist gar keine Frage. Andererseits, wenn man so diese Projekteinblicke bekommt, ist einem natürlich auch bewusst, wenn es irgendwie eine Umleitung geben muss, dann hat es einfach einen Grund. Und wenn irgendwie was Unvorhergesehenes passiert, vorletztes Jahr war das, als ein Güterzug auf einer Strecke umgefallen ist, naja, dass dann da jetzt irgendwie dann ein paar Wochen irgendwie erstmal wieder dafür diese Strecke wiederhergestellt werden muss, da hat man dann vielleicht ein bisschen anderes Verständnis für, als jemand, der einfach nur das betrachtet als, naja, ich muss jetzt zur Arbeit kommen mit diesem Zug. Da hilft es manchmal zu wissen, wie die Abläufe so sind.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, du beschäftigst dich mit neuer Software, damit sozusagen neue Tools einzusetzen. Wenn du dir ein Tool magisch erschaffen, wenn du dir ein Tool backen könntest, was deine Arbeit stark erleichtern würde, wie würde dieses Tool aussehen? Also gäbe es da irgendwas, wo du sagst, das wäre wirklich, wenn das mal in 10 Jahren kommt, dann wird es richtig gut?
Tja, das ist eine gute Frage. Also Die ganze Idee von Automatisierung finde ich schon sehr, sehr spannend. Das heißt, eben wenn das möglich wäre, dass man eine vollständige Objektplanung machen könnte und daraus im Prinzip oder parallel eben zu dieser Objektplanung automatisiert irgendwie sich ein statisches Modell herstellen ließe, wäre das schon spannend. Und gleichzeitig muss ich sagen, wäre das auch irgendwie schade, weil da muss man es ja selber gar nicht mehr machen. Ja, ist schwierig. Schwierig. Will ich wirklich sowas?
Willst du dich selber überflüssig machen?
Genau, ich will mich ja gar nicht überflüssig machen. Und es sind ja auch interessante Gedanken, die man sich dazu macht. Vielleicht ist das genau der Denkfehler dabei. Ich denke jetzt aus der Brille, was ist möglich? Und aktuell ist es eben so, wenn ich das jetzt automatisieren wollen würde, dann würde ich viele Problemstellen wahrscheinlich nicht bemerken. Weil es dafür eben diesen Prozess braucht, diesen Planungsprozess braucht, wo ich mir wirklich über alle Einzelheiten Gedanken mache. Was wäre das Tool?
Ja, kann ja auch sein.
Jetzt habe ich mich im Kreis geredet und ich weiß es eigentlich immer noch nicht. Vielleicht ist es anders. Vielleicht wäre das magische Tool tatsächlich eher das zu Papier bringen, der Gedanken. Dass man sich schon noch selber alle diese Gedanken machen kann und muss. Also eben auch, das ist eben, wie gesagt, genau diese Diskussion. Das ist ja das Interessante an dem Job. Aber dass dann quasi das, was ich mir jetzt alles über Wochen und Monate zusammengereimt habe und was ich da irgendwie in eine Statik gepackt habe, was ich in einen Plan gepackt habe oder in ein BIM-Modell gepackt habe oder was auch immer, dass da dann ein Stück Papier rausfällt, was ich dann als Bericht oder als eben Statik oder als sonst was einfach abgeben kann.
Dokumentation, automatische
Dokumentation.
Und zwar eine
perfekte Dokumentation von eben dem Grundgedanken, um was geht's eigentlich, bis hin zu der fertigen Lösung und der Begründung der Lösung. Das wäre eigentlich noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist es.
Jetzt bist du ja Führungskraft auch und es gibt Leute, also die sozusagen, für die du Line-Managerin bist, die vielleicht älter sind als du, die aus anderen Kulturkreisen kommen. Meine Frage ein bisschen allgemein dazu. Wie ist da dein Ansatz? Wie gehst du damit um? Also was glaubst du, macht das aus in der heutigen Zeit, Menschen ein Stück weit zu führen oder zumindest für die irgendwie in dieser Verantwortung zu stehen?
Also mein Ansatz ist erstmal, was hier auch sehr gut gelebt wird, eine offene Kommunikation. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist einfach mit den Leuten zu sprechen und sich eben anzuhören, was sind die Probleme, weil egal, ob das jetzt eine andere Kultur ist, eine andere Generation oder eben irgendwelche anderen privaten Themen, die man ja von den Leuten gar nicht unbedingt kennt, sich einfach alles anhören zu wollen. Es ist jetzt nicht, dass ich von allen alles wissen will, sondern oder muss, sondern im Gegenteil, ich versuche einfach ein offenes Ohr zu schenken und ich hoffe, dass das eigentlich auch gut klappt, dass alle wissen, so wenn sie Themen haben, dann dürfen sie gerne zu mir kommen. Und ob das jetzt die Arbeit betrifft oder vielleicht auch nur betrifft, warum es ihnen jetzt heute nicht so gut geht oder warum sie vielleicht mal eine Woche ein bisschen langsamer machen wollen oder eben auch, warum gerade alles super ist. Also auch das ist natürlich schön, mit Leuten darüber zu sprechen, was gerade gut läuft.
Hast du das Gefühl, auch heute noch und hier vielleicht bei Avery in einem Unternehmen, was sich ja sozusagen relativ zukunftsgerichtet gibt und auch irgendwie, würde ich jetzt zumindest mal sagen, als jemand, der auch noch nicht lange dabei ist, irgendwie auch modern ist als Unternehmen von der Kultur her, trotzdem haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Trotzdem spürst du das noch immer, dass eigentlich Gleichberechtigung nicht erreicht ist.
Also ich denke, ein großes Thema ist wirklich einfach, dass viele Frauen vielleicht eben auch andere Rollen in der Baubranche einnehmen wollen. Also dass, wenn du jetzt auf den Mitarbeitermarkt guckst, wirst du einfach nicht dieselbe Anzahl Frauen finden, die sich auf die Stellen bewerben. Also ich glaube nicht, dass hier irgendwo keine Gleichberechtigung herrscht. Aber wenn wir keine Bewerbung von einer Frau kriegen, dann können wir sie uns auch nicht backen. Also dann ist es eben auch nicht gleichwertig, viele Frauen und Männer. Ich glaube, dass wir hier da keine Unterschiede machen. Zumindest ist das meine Erfahrung. Ich will da keinem irgendwie sagen, dass es anders ist, wenn man es anders erlebt. Ich persönlich habe hier noch nie was erlebt, wo ich sage, ich wurde nicht gleichberechtigt. Und dementsprechend kann ich da nur aus meiner eigenen Brille drauf gucken und sagen, das ist in der Branche noch ein Thema, ja. Aber hier vor Ort oder eben auch, wenn wir mit anderen Kollegen deutschlandweit zu tun haben, war das bisher kein Thema.
Wir haben ja diesen Slogan, dieses Motto als Avery Making Future. Ich finde das ja immer ein bisschen allgemein. Das kann ja alles heißen. Ne? Was heißt es denn für dich? Also kannst du das irgendwie für dich selber mit Leben füllen? Würdest du dir wünschen, wir hätten was Konkreteres als Motto?
Also ich finde, das ist ein sehr passendes Motto für unsere Branche. Und gerade in diesem Bezug Bahn ist es eben auch was wir wirklich in der Hand haben. Natürlich hängen wir da stark davon ab, wie sich die Politik positioniert, wie sich irgendein Konzern wie die Bahn oder was weiß ich, andersrum gesehen eben auch die Autobahn AG oder wie sie auch immer alle heißen, wie die sich positionieren. Da hängen wir natürlich stark von ab, weil wir nicht unsere eigenen Projekte machen, sondern deren Projekte. Aber ich finde eben schon, dass wir damit in der Hand haben, was in unserer Zukunft passiert, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen und wie wir darauf vielleicht einen positiven Einfluss haben können. Natürlich ist es oft in diesen öffentlichen Projekten so, dass der Preis reguliert, dass wir nicht Narrenfreiheit haben und machen können, was wir wollen. Also wir machen mit unseren Projekten etwas, was in der Zukunft wirklich einen deutlichen Mehrwert haben kann. Wir gehen ja davon aus, dass wir Dinge erschaffen, die 100 Jahre in dieser Welt rumstehen. Also das ist schon, hat schon irgendwie Auswirkungen, wie die Welt sich entwickelt. Also das passt schon eigentlich.
Ja. Und damit ist das Wort zum Sonntag gesprochen. Haben wir irgendwas vergessen?
Doch. Du hattest angesprochen, dass ich jetzt als Führungskraft hier tätig bin. Klingt irgendwie viel größer, als es eigentlich ist. Fühlt sich eigentlich gar nicht anders an als vorher. Es ist genau eben dieses Miteinander sprechen und füreinander Dasein hat sich eigentlich nicht geändert. Trotzdem muss ich sagen, das wollte ich eben jetzt einfach nochmal in diesem Kontext irgendwie auch erzählen. Ich bin eben hier als Projektingenieurin angekommen. Ich finde das wahnsinnig interessant, was wir hier machen. Also wir haben wirklich spannende Projekte. Trotzdem finde ich das wahnsinnig spannend, was hier für Möglichkeiten mir eröffnet wurden, dass ich innerhalb von 3 Jahren jetzt irgendwie an einem Punkt stehe, wo ich mich vor 3 Jahren definitiv nicht gesehen hätte. Dass man daran auch wahnsinnig, also dass man da wahnsinnig viel Potenzial aus sich selber rausholt, mit dem man nicht rechnet.
Du hast die Chance, dich selber zu überraschen mit dem,
was hingeht. Genau, genau. Es ist eben, ja. Es ist nicht nur dass man irgendwie was machen darf, worauf man Lust hat, sondern eben, es ist wirklich auch Potenzial, was man aus sich rausholt, was man nicht erwartet hätte oder nicht voraussehen konnte, wie auch immer. Und das ist schon, das ist immer wieder spannend zu sehen, was eben noch für vielfältigere Themen auch gibt in diesem Job, die eben nicht einfach nur heißen Tragwerksplanung, Statik rechnen. Das ist was sehr, sehr Positives.
Okay, Juliane, also ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier diese erste Folge mit dir machen durfte.
Ja.
Und ich bin gespannt, wo das hinführt, diese ganze Podcast-Serie.
Ich auch.
Eine Sache fällt mir jetzt doch noch ein. Tut mir leid,
jetzt
bin ich im Redefluss.
Ja.
Das wollte ich tatsächlich erzählen, das habe ich mir heute Morgen doch überlegt. Das war doch ein Thema, wo ich kurz drüber nachgedacht habe. Was ich auch wichtig finde, dass ich wahnsinnig viel auch nach der Arbeit noch verarbeite und das eigentlich vor allen Dingen dann, wenn ich Sport mache. Also für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass ich vor oder nach der Arbeit meine 1-2 Stunden Sport mache und das ist so ein Moment, wo ich das schaffe, Probleme, also ob das jetzt positive oder negative Probleme sind, ganz dahingestellt, das ist ganz egal, aber wo ich das schaffe, mit Problemen nochmal aus einer ganz anderen Sichtweise umzugehen. Also eben, ob das jetzt ein Problem ist, weil ich irgendwas nicht gelöst gekriegt habe an dem Tag oder ob das ein Problem ist, weil zeitlich irgendwas eng wird oder vertraglich irgendwie wie Themen aufgekommen sind oder eben auch extern mit dem Kunden irgendwelche Themen sind. Ganz egal, also wirklich aus jeglicher Natur können diese Themen sein, die ich aber verarbeite und dann eben auch bearbeite, indem ich laufen gehe, Fahrrad fahre, schwimmen gehe, wie auch immer das geartet sein mag, aber dieses in den Tunnel, in so einen Tunnel zu kommen und nochmal eigentlich mehr so unterbewusst so Dinge Revue passieren lasse.
Pro-Tipp, geht mehr raus.
Genau, sagen, genau.
Geht mehr raus.
Haltet euch fit, das ist sowieso immer gut. man muss ja nicht übertreiben, aber das tut wahnsinnig gut vor oder nach der Arbeit. Einfach nochmal eine Stunde, zwei, Kopf aus. Und gleichzeitig passiert wahnsinnig viel im Kopf.
Und das war sie, unsere erste Folge von Next. Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin dabei wart. Für Anregungen, Fragen, Wünsche, Kritik erreicht ihr uns unter next@afree.com. Alle paar Wochen gibt es hier eine neue Folge, mit der wir auf hoffentlich unterhaltsame Weise über unsere Arbeit berichten und in Richtung Zukunft blicken. Schön, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt positiv und denkt an was Neues.